Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe richtig Bock auf diese Folge. Ich sag's euch. Ich wurde in meiner letzten Unterrichtsstunde, die ich gegeben habe, wieder gefragt. Und das hat sich jetzt irgendwie gehäuft in den letzten Tagen nochmal, wie ich mit Fehlern umgehe. Also die Frage war, hey, wie ist denn das, wenn du auf der Bühne bist und du verspielst dich oder du hast irgendwie oder du hast einen Einsatz verpennt oder ne? Also so, ich sag mal, grobe Schnitzer, die man auch hören kann, wo vielleicht sogar ein, ich sag mal, nicht musikalisch geschultes Publikum das hört. Das sind so die richtig fetten Schnitzer, also wenn man auch einfach irgendwie, ne, wenn das auf einmal, wenn der Melodie fehlt oder so, wenn man irgendwie voll raus ist, also so richtig harte Dinger, so grobe Dinger, sind mir auch schon passiert. Oder Intonationsthemen, wenn man irgendwie einen Ton aushält und der ist zu hoch, zu tief auf der Flöte, whatever it is. Oder beim Klavier, sehr oft gehabt, du greifst daneben. Man hört's, ne? Also mir ist zum Beispiel in meiner Bachelor-Abschlussprüfung Klavier damals bei der Fis-Dur-Sonate von Beethoven. Im ersten Satz am Ende ist mir meine Hand eine große Sekunde zu weit gesprungen und ich habe statt Fis-Dur, ich sag mal, einen Versuch von Gis-Dur geschmiert. Das war natürlich auf dem letzten Akkord interessant klanglich. Unten Fis in der linken Hand, oben Gis-Dur. Ja, ihr könnt es euch vorstellen, es klang toll. Also solche groben Schnitzer, es gibt aber natürlich auch so, ich sag mal, Fehler, die nicht sofort sichtbar sind. Es gibt Fehler, die wir nur selber merken. Und es ist eigentlich völlig egal, der Intensitätsgrad, wie schwerwiegend in Anführungsstrichen der Fehler ist. Wir merken ihn ja. Also wir spüren es ja. Es kann auch ab einem gewissen Niveau kann es auch in Anführungsstrichen als Fehler gewertet werden. Ich sage in Anführungsstrichen, dass ich die Dynamik nicht so gemacht habe, wie sie da steht. Oder das Crescendo nicht gemacht habe, was da steht. Oder das Crescendo nicht gemacht habe, was der Professor von mir wollte, etc. pp. Das wird dann auch schon als Fehler gewichtet. So. Ganz egal, wie wir das jetzt definieren. Mir wurde ja die Frage gestellt, Saskia, wie gehst du eigentlich mit Fehlern um? Also rede ich jetzt darüber. Ich könnte mir vorstellen, dass das der einen oder anderen Person da draußen hilft, was ich jetzt sage. Ich hoffe es zumindest. Man kann das theoretisch auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen, aber ich mache es jetzt mal ganz explizit zum Thema Musizieren auf der Bühne, Musizieren im Unterricht, Musizieren in der Probe etc. Überall, wo man halt vor anderen Menschen spielt. Ich rede nicht davon, wie gehe ich mit Fehlern um beim Üben. Das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Dazu habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch das eine oder andere Mal schon mal gesprochen. Denn beim Üben geht es ja gerade darum, über Fehler zu lernen und zu wissen, okay, wo hakt es noch? Ich rede nicht von der Art von Fehler, wie gehe ich damit um, sondern ich habe mich gut vorbereitet, ich gehe auf die Bühne und ich spiele mein Konzert, ich spiele mein Stück etc. pp. Und mir passieren grobe oder kleine Schnitzer. Wie gehe ich damit um? Also, ich muss sagen, ich habe relativ früh in meinem Studium irgendwann diese Einstellung gehabt und das kam irgendwie aus mir raus. Also es war nicht, dass mir das irgendwie beigebracht hat, das weiß ich nicht so genau, vielleicht so ein bisschen unterbewusst oder indirekt, aber es kam in mir irgendwann so eine Klarheit von, das soll erstmal einer besser machen. Und ich muss sogar sagen, es ist eigentlich sogar eine Geschichte. Ich glaube, ich habe die hier schon mal erzählt, aber ich erzähle sie jetzt, weil das passt so gut dazu. Ich war, glaube ich, 16 Jahre. Da habe ich in einem Klassenvorspiel meiner damaligen Lehrerin am Mainzer Konservatorium eine Telemann-Fantasie gespielt. 16 oder 17 war ich vielleicht auch schon. Also ich war auf jeden Fall schon Jungstudentin. Ich wusste, ich wollte studieren. Und ich war für mein Alter auch schon sehr weit. Ne? Also das, was bei uns in Deutschland, sag mal, unter Nachwuchsförderung im studienvorbereitenden Ausbildung so, ich war schon im Vergleich, ich war schon sehr, sehr gut. Ich war auch irgendwie so ein bisschen der Stern der Klasse, also irgendwie immer am Ende gespielt und so weiter. Die in solchen Konstellationen gespielt haben früher, die wissen, was ich meine. Also man ist dann irgendwie immer die Letzte, die spielt, man hat irgendwie die schwersten Stücke, man merkt irgendwann, okay, ich bin schon vom Niveau her, ist es was anderes als der Rest in der Klasse. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon sehr, also noch sehr geschmeichelt gefühlt. Das war noch ein ganz anderes Mindset, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und ich habe diese Telemann-Fantasie sehr schön gespielt. Ich erinnere mich daran, dass ich die sehr schön interpretiert habe, was ich halt zu dem Zeitpunkt konnte. sogar relativ ohne falsche Töne. Also es war echt ein guter Vortrag. Und ich kam dann runter von der Bühne, meine Lehrerin stand in der Nähe. Es kam so ein etwas älterer Herr zu mir, der mich darauf hinwies, dass meine Intonation ja bei der einen oder anderen Stelle schon noch so ein bisschen hinkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr das genaue Wortlaut, was er gesagt hat. Aber er hat mich darauf hingewiesen, dass meine Intonation ja an der einen oder anderen Stelle schon noch so ein bisschen, da müsste man ja nochmal dran arbeiten, ne? So. Und ich hatte damals irgendwie schon die Eierstöcke, dass ich ihm meine Querflöte in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, wissen Sie, die Noten stehen oben, Sie können gerne hochgehen und es mir vorspielen. Ich muss da heute sogar drüber lachen, weil das ist schon so sehr meine Persönlichkeit auch. Das würde ich heute immer noch so machen. Aber ich war halt noch sehr jung zu dem Zeitpunkt. Ich hatte schon zu dem Zeitpunkt das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein zu wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Also mir war deutlich, was ich da noch zu verbessern habe. Aber mir war auch bewusst, was ich alles schon kann. Und dass ich mir schon gar nicht von jemandem irgendwie kritisch Feedback geben lasse, der keine Ahnung hat. Und ich wusste halt bei der Person auch, dass der selber gar nicht Flöte spielen kann. Er sagt das dann auch. Ich kann gar keine Flöte spielen, habe ich gemeint. Gut. Und meine Lehrerin neben mir, die wollte schon so eingreifen. Und ich habe dann, sie hat es gar nicht gebraucht, sie hat sich einen abgelacht danach, weil sie das Gespräch ja mitbekommen hat. Und ich sage, gut, dann weiß ich nicht, warum sie mir das jetzt mitteilen. Ehrlich gesagt. Weil wenn sie es mir nicht vormachen können und sie mir vor allem auch nicht sagen können, wie ich es anders machen kann, weiß ich nicht, was das Gespräch jetzt hier soll. Können doch einfach sagen, sie haben schön gespielt. So, damals war ich, wie gesagt, ich glaube, ich war auch schon 17. Also ich hatte schon so ein bisschen die Badass-Energy nach Konzerten oder auch vor Konzerten. Dazu muss ich vielleicht auch sagen, weil ich immer wieder gefragt werde, ich habe Nervenstränge aus Stahl, ja. Ich bin eine Bühnensau, eine Rampensau, ja. Ich habe sehr viel Feuer. Ich gehe auf die Bühne und brenne die Hütte nieder. Das habe ich auch schon mit 16, 17 gemacht. Das war schon zu Jugendmusizierzeiten so. Heißt aber nicht, dass ich nicht auch innerlich, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, eine Reise habe von, wie gehe ich eigentlich mit Fehlern um? Denn es ist eine Sache, nach außen hin selbstbewusst zu wirken und Selbstvertrauen auszustrahlen und so ein bisschen die I don't give a fuck Ausstrahlung zu haben und sich innerlich zu zerfleischen. Und wer mir jetzt schon ein bisschen länger folgt und ein bisschen länger zuhört, weiß, dass ich, wie habe ich es vor ein paar Folgen gesagt, ich war Miss Brechstange. Queen of Brechstange. Ich war irgendwann in der Studienzeit, vor allem in Wuppertal, sehr selbstkritisch. Was auf der anderen Seite natürlich auch dazu geführt hat, dass ich heute so gut bin, wie ich bin. Ich sehe da beide Seiten der Medaille. Es war nur irgendwann nicht mehr gesund. Dazu habe ich aber hier auch schon mal gesprochen. Und wenn mich jetzt eine Schülerin, so wie jetzt, in dem Fall eine Studentin, die mich das gefragt hat, also eine Jungstudentin, die mich gefragt hat, wie gehst du eigentlich mit Fehlern auf der Bühne um? Wenn man mich heute fragt, ist das eine völlig andere Kiste. Denn wenn ich heute auf die Bühne gehe, ich zähle nicht meine Fehler. Und ich mache mir auch bewusst, und das darfst du dir auch bewusst machen, wenn du jetzt hier zuhörst, ganz egal, ob du jetzt im Laienbereich spielst, ob du Ensemble spielst, Solo spielst, Orchester spielst, ob du Profi bist, ob du angehender Profi bist, ist völlig egal, auf welchem Niveau du bist. Wir machen Fehler. Wir machen alle Fehler. Wir sind nur Menschen. Wir sind keine Maschinen. Und du kannst sicher davon ausgehen, dass wenn du auf die Bühne gehst, dass du Fehler machst. Die Frage ist nicht, ob du Fehler machst. Die Frage ist auch nicht, wie viele Fehler du machst. Die Frage ist, wie du damit danach umgehst. Ob du dich danach zerfleischst, ob du danach dich hinsetzt, ein paar Tage später vielleicht. Entweder hast du sogar eine Aufnahme von dem Auftritt oder von dem Unterricht, was auch immer es ist. Oder du hast es noch in Erinnerung. Ist nicht so, als würde unser Gehirn das vergessen. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Fehler zu suchen. Auch in anderen Bereichen übrigens. Das ist einfach unser Gehirn möchte Lösungen für Probleme finden. Dafür ist unser Gehirn da. Das ist nicht unbedingt dafür ausgelegt, Erfolge zu feiern. Das muss man bewusst entscheiden. Da komme ich gleich nochmal zu. Die Frage ist also nicht, ob du Fehler machst, sondern wie du damit umgehst. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das letzte noch zu meinem Orchester gesagt, ich habe noch nie ein fehlerfreies Programm gespielt. Noch nie. Ich habe immer irgendwelche Kleinigkeiten gehabt. Manchmal waren es mehr, manchmal waren es weniger. Manchmal waren es Sachen, die kein Mensch mitbekommen hat. Aber ich Und ich habe mit Sicherheit auch schon Auftritte gehabt, wo ich rein vom Faktischen her alle Noten in der richtigen Reihenfolge gespielt habe. Also ich sag mal, keine falschen Töne gespielt habe. Aber da waren andere Sachen. Wie gesagt, ab einem gewissen Niveau zählt für einen auch ein Fehler, wenn ich die Dynamik nicht so mache, wie sie da steht. Wenn ich die Artikulation anders mache, als sie da steht. Das kriegt keine Sau mit im Publikum, aber für mich ist es eine Art Fehler. Ich habe das nicht so gespielt, wie ich es geplant habe. Und dann in dem Moment sagt mein Kopf, ist Fehler. So, die Frage ist also nicht, ob ich Fehler mache, sondern wie ich damit umgehe. Und das hat sich bei mir auch geändert, denn in meiner Studienzeit war ich da sehr, sehr viel strenger mit mir. Also nicht nur, dass ich sehr genau danach hingeguckt habe, das mache ich immer noch übrigens, aber ich habe damals anders mit mir gesprochen, als ich es heute tue. Heute bin ich da sehr entspannt, sehr entspannt. Ich höre mir das dann an und sage, ach, guck an. Spannend. So kann man den Lauf natürlich auch spielen. Und dann frage ich mich, warum ist das passiert? Ist das passiert, weil ich unkonzentriert war in dem Moment? Ist das passiert, weil kurz vorher vielleicht ein Fehler an der Stelle passiert ist, wo ich es noch nie gemacht habe und ich davon irritiert war? War ich vom Licht irritiert? Ist in der zweiten Reihe irgendwer, hat irgendwer gehustet oder irgendein Hörgerät gepiepst und das hat mich irritiert? Gab es eine Temposchwankung mit dem Pianisten oder mit den anderen Instrumentalisten und Instrumentalistinnen und ich denke, irgendwas ist gerade komisch und ich bin deswegen irritiert. Lag es daran, dass ich den Lauf nicht gut genug vorbereitet habe? Auch das ist sehr ehrlich mit sich zu sein, so okay, ich hätte vielleicht noch 2 Tage mehr gebraucht oder 5 oder 10. Lag es daran, dass ich so aufgeregt war, so nervös war, dass meine Hände dicht gemacht haben oder klitschig waren und ich deswegen weggerutscht bin? Whatever it is, habe ich nicht genug Luft geholt und deswegen hatte ich hinten raus nicht mehr genug Luft. Es gibt so viele Gründe. Und die Frage ist halt, gehe ich danach hin und zerfleische mich oder gehe ich danach hin und sage, okay, ich gucke mir das nochmal an, ich höre mir das nochmal an mit Noten und gehe ganz liebevoll mit mir in die Reflexion und schaue, wo ist das Problem? Darüber habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht und da, so unterrichte ich auch. Wo ist eigentlich das Problem gewesen? Und vielleicht finde ich eine Begründung dafür, manchmal finde ich auch keine Begründung dafür und auch das ist okay. Das heißt, die Frage ist nicht, mache ich die Fehler, sondern wie gehe ich danach damit um? Und eine andere Frage, die ich da gerne reinstellen möchte, ist, beziehungsweise ich habe da jetzt vor kurzem auch eine Story zu gepostet. Ich spiele in so einem Stück, also auf meinem Level in so einer Sonate, 4000 Noten, 5000 Noten, keine Ahnung, ich habe es noch nie gezählt, müsste man mal machen. Viele Noten bei der Querflöte, beim Klavier, wenn es exponentiell mehr, weil man manchmal innerhalb von einem Takt schon vierstimmig in beiden Händen, da kannst du dir ausrechnen, was in einem Takt, wie viele Noten, wie viel Potenzial für falsche Noten dann da ist, ja. Bei der Querflöte ist es halt ein melodiös, da haben wir kein Harmonieinstrument. Das heißt, ich habe in der Regel Melodien, die ich spiele, es sei denn, ich spiele Multiphonics. Aber auch da, die wenigsten Menschen kriegen mit, ob Multiphonics stimmt oder nicht. So. Ich spiele sehr viele Noten in so einem Stück. Und wenn ich jetzt sage mal 4000 Noten habe, 4000 Noten, die ich gespielt habe, und ich habe 3 falsche Noten gespielt, dann kann ich mir natürlich jetzt den Kopf darüber zermartern, nachdem ich runtergegangen bin, und das machen viele von uns, ich weiß, ich habe es früher auch gemacht, und dachte, boah, scheiße. Jetzt habe ich da in dem A-Dur-Lauf, habe ich irgendwie das Cis vergessen und habe ich C gespielt. Das ist bei der Querflöte halt auch nur ein Finger. Es ist nur ein Fingerunterschied. Oder ein Fis statt F. Oder ein H statt B. Irgendein Vorzeichen vergessen. Oder whatever it is. Oder es ist mir irgendwas weggerutscht. Ich kann mich auf diese 3 Töne fokussieren und mich darüber ärgern. Und ganz viel Energie und Widerstand da reinsetzen, dass ich doch eigentlich perfekt spielen wollte. Ist übrigens eine Illusion. Sagte ich ja gerade schon. Ist völlige Illusion. Ich weiß, die meisten aus meinem Profibereich geben das vielleicht nicht zu, aber sie wissen es alle. Es ist eine Illusion, perfekt zu spielen. Will auch eigentlich keine Sau hören, weil wenn ich ein perfektes Programm höre und ich fühle nichts, denke ich mir so, nett. Nett. Erreicht mich nicht. Wenn ich ein sehr virtuoses Programm höre oder ein Stück höre, was mit viel Gefühl und mit viel Herzblut gespielt ist und ich richtig da sitze und denke, bin nicht nur beeindruckt von der Performance, weil ich denke, wow, sondern ich denke, boah, ich habe was gefühlt, ich bin berührt von dieser Musik, die da passiert ist, die ich da gehört habe. Völlig andere Kiste. Wenn ich einfach nur ein perfekt vorbereitetes Programm höre und ich mir denke, ja, hat jetzt mein Leben nicht wirklich verändert, dann frage ich mich so, warum? Warum machen wir das? Ist es ein Zirkusäffchen-Spiel? Machen wir Zirkus,
durchspringende Feuerreifen jumpen, habe ich manchmal das Gefühl, ich habe mich manchmal gefühlt wie so ein Delfin, der durch Feuerreifen springen muss, ja. Und ich mir so denke, ja, aber deswegen mache ich doch keine Musik. Deswegen gehe ich doch nicht auf die Bühne, um da oben Zirkuserfen zu spielen. So, ne? Und ich finde, es ist eine sehr hohe Kunst, sowas wie Carmen-Fantasie oder Tafanel-Fantasie, also diese sehr, sehr virtuos ausgelegten Zirkusaffenstücken, Zirkusäffchenstücke, so, die so zu spielen, dass sie wirklich berühren und nicht nur beeindrucken. Das ist eine hohe Kunst. Habe ich mir auch immer zum Ziel gemacht. Das ist nicht einfach nur, jetzt guck mal, wie toll ich schnelle 32. Läufe spielen kann. Die Wahrscheinlichkeit, in 32. Läufen bei zwei Saiten falsche Töne zu spielen, ist hoch, sag ich ja gerade. Und die Frage ist nur, fokussiere ich mich dann darauf, dass ich da drei falsche Töne reingeknallt habe? Oder kann ich mich darüber freuen, dass ich statt 4.997 richtige Töne gespielt habe? Ich könnte mich ja auch auf die fokussieren. Ich könnte mich auch hinsetzen und sagen, Alter, was für eine geile Flötistin bin ich eigentlich? Wie krass oder was für eine krasse Flötistin, was für eine krasse Musikerin ich bin. Ich spiele da so ein Programm und ich knall da so geile Sachen raus. Es ist super, die Menschen sind berührt, die Menschen gehen aus dem Konzert und nehmen was mit, sind nachdenklich oder haben sich erfreut. Was auch immer, ich kann mich über so viele Dinge freuen und mich feiern und nein, wir gehen runter, ich habe ein Tisch gespielt. So. Ich fühle euch alle, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt. Ich fühle euch alle. Ich war auch mal in diesem Modus. Ich bin nicht mehr in diesem Modus. Ich habe am Wochenende dirigiert. Ich dirigiere jetzt auch ein Blasorchester. Und ich habe mich bestimmt fünfmal verschlagen. Wahrscheinlich sogar öfter. I don't know. Ich habe es nicht gezählt. Es kann sogar sein, dass jemand im Publikum saß, der das gemerkt hat. Es kann sein, dass es in meinem Orchester Leute gemerkt haben. Juckt mich das? Nee. Ist was passiert? Nee. Ist irgendwer umgefallen? Nein. Liegt irgendwer im Sterben? Nein. Warum also der Stress? Ist es gesund? Nö. Machen wir es? Ja, wir machen es trotzdem. Wir zerfleischen uns dann innerlich und ich hätte mehr üben müssen. Ja, vielleicht hättest du, vielleicht warst du aber auch einfach unkonzentriert in dem Moment. Vielleicht warst du einfach sehr aufgeregt, sehr nervös. Das ist nochmal eine völlig andere Kiste. Wie gesagt, darüber rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt nicht über das Thema Nervosität auf der Bühne. Ich rede jetzt nicht, das spielt da rein. Das ist mir klar. Das ist euch wahrscheinlich auch klar. Aber sich selber so zu judgen, so bewerten und sich selber so runterzumachen, nur weil man irgendwie drei falsche Töne gespielt hat. Oder lass es 10 sein. Die Fehlerquote musste mir in einem anderen Beruf erstmal zeigen. In anderen Berufen. Also, wenn wir jetzt von beruflicher Natur sprechen, wenn du jetzt in den Job gehst, also ich bin Flötistin. Ich bin Musikerin, Musiker in einem Orchester, in einem Ensemble, was auch immer. Die Fehlerquote, die wir da ballern, die musst du mir erstmal woanders zeigen. Ich glaube, die Fehlerquote in vielen Berufen ist weitaus höher als bei uns. Und wir zerfleischen uns danach. Und schlimmstenfalls zerfleischen wir uns sogar gegenseitig. Das ist halt leider das, wo ich mir denke, ja, das würde ich niemals machen. Ich habe letztens eine Kollegin auf dem Konzert besucht, die mir dann gesagt hat, dass sie total nervös war, dass ich da war, weil ich auch vom Fach bin. Und da habe ich sie angeguckt und meinte, ja, du, ich habe natürlich hier mit dem Klemmbrett gesessen, habe die Fehler gezählt. Ich habe sogar die Takte aufgeschrieben, hat sie gelacht und habe gesagt, ja, was hast du denn gedacht? Ich wäre der letzte Mensch, der das macht. Das ist mir so fucking egal. Sorry, wenn ich jetzt so rausknall, aber das ist genau das. Mir ist es scheißegal, ob jemand Fehler macht oder nicht. Ich kann da 20 Fehler hören, wenn ich dann aber denke, boah, das hat mich so umgehauen, das Stück oder die Performance. Und ich bin so richtig beseelt danach. Da scheiß ich doch drauf, ob irgendwo ein paar falsche Töne waren. Da sage ich mir, ja. Es gibt Zusammenschnitte auf YouTube von großen Solistinnen und Solisten, wo sie Fails zusammenschneiden. Wie asozial ist das denn? Auf der anderen Seite ist das als Profi oder als Studierender, sich das anzugucken, heilsam. Weil man dann checkt, ach guck mal, die ganz großen Fische in unserem Teich, die ganz großen Solistinnen und Solisten, die machen auch Fehler. Ja, Überraschung. Ich wiederhole mich nochmal. Wir machen alle Fehler. Nobody's talking about. Das ist das Problem. Wir machen da so ein Damoklesschwert drüber. So, wir dürfen keine falschen Töne. Ja, Und dann wunderst du dich, dass du sie spielst. Selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich mir nur oft genug sage, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts falsch. Was ist, wenn ich mich verspiele? Lass diese Was-ist-wenn-Sätze. Raus damit aus dem Wortschatz. Nicht hilfreich. Einfach nicht tun. Nicht sprechen und nicht denken. Wenn du ein Was-ist-wenn-Satz startest, wenn es jetzt um Fehler machen geht, also wenn es um diese Thematik geht, dann was Positives danach. Du kannst dir auch sagen, was ist, wenn es richtig geil wird? Was ist, wenn ich sogar meine Bestleistung zeigen kann? Was ist, wenn ich fast fehlerfrei spiele? Oder was ist, wenn ich fehlerfrei spiele? Du kannst dir ja meinetwegen dieses Best-Case-Szenario auch manifestieren. Go for it. Aber ärger dich nicht, wenn du falsche Töne spielst. Ärger dich nicht, wenn du Fehler machst. Ärger dich nicht, wenn du einen Einsatz verpennst. Ist passiert. Es passiert. Es passiert mir, es passiert meinen Kolleginnen und Kollegen, es passiert Laien, es passiert Profis. Es ist scheißegal, wo du hinguckst. Wir machen Fehler. Wir können uns also einfach mal damit anfreunden, dass das passiert. Wir können uns damit anfreunden, dass wir Fehler machen. Und die Frage ist nicht, ob wir sie machen, sondern wie wir damit umgehen. Und das ist auch ein riesen, riesen Unterschied, was das Thema mentale Gesundheit in unserer Branche angeht. Gilt dann auch für zum Beispiel zum Unterrichten. Das Thema hatte ich natürlich auch beim Unterrichten mit meinen Leuten aus dem Flötenfragen-Circle. Na, wie gehe ich damit um, wenn ich Fehler im Unterricht mache? Selbe Frage. Ja, vielleicht freunden wir uns einfach mal damit an, dass wir Menschen sind. Mit dem Gedanken mal anfreunden und sagen, okay, ich mache Fehler. Das passiert. Was macht das mit mir? Was geht da an? Was für Glaubenssätze kommen bei dir hoch? Du kannst ja innere Arbeit sogar machen. Du kannst das ja sogar auflösen. Ich spreche aus Erfahrung. Du kannst es auflösen. Du kannst irgendwann hochgehen und sagen, I don't give a fuck. Dann spiele ich halt falsche Töne. Weißt du, was dann passiert? Du spielst weniger falsche Töne. In dem Moment, wo es dir am Arsch vorbeigeht, ob du falsche Töne spielst oder ob du irgendwelche Fehler machst, machst du weniger davon. Das ist meine Erfahrung. Du machst immer noch welche, aber du machst weniger davon. Du bist nicht mehr so verkrampft, deine Hände verkrampfen nicht mehr, deine Luft fließt. Ganz, ganz oft passieren falsche Töne in Anführungsstrichen oder Fehler oder die Töne kommen nicht mehr raus, weil der Motor nicht läuft. Da sind wir wieder bei dem Thema Basics, darüber habe ich schon gesprochen. Wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, ich möchte Vibrato, ich möchte dies, ich möchte jenes und ich erstmal mit den Atemübungen mache und die mich blöd angucken. Und ich sage, du, wenn dein Motor nicht läuft, brauchen wir nicht über Vibrato zu sprechen. Meine Höhe ist eng, okay, Atemübungen. Und dann kommt, Tonübungen und so. Ich sage, ja, aber wenn da keine Energie oben ankommt, wenn die Luft nicht ankommt, wo soll denn da ein Ton entstehen? Basics. Und das ist ganz oft, das haben so viele Leute nicht auf dem Schirm, dass wenn sie auf der Bühne stehen, auf einmal gehen wir in Survival Mode, ja, in den Überlebensmodus und dann passieren manchmal Dinge, die wir niemals in der Probe machen würden oder die passieren niemals im Überraum, weil wir in einem völlig anderen körperlichen Modus stecken und da sind wir wieder beim Thema Körpergefühl, Körperwahrnehmung. Wir können den Körper an der Stelle auch positiv trainieren und sagen, okay, ich sorge dafür, dass es automatisch läuft und es gar keine Frage mehr darüber gibt, ob es klappt oder nicht. Und da rede ich jetzt nicht nur von Fingern, sondern da rede ich von allem, weil unser Körper macht die Musik. Und auch an der Stelle wieder, auch wenn ich mich noch so gut vorbereite, auch wenn ich noch so viel geübt habe und wenn ich noch so viel geprobt habe, kann es mir passieren, auch tagesformabhängig, dass ich auf die Bühne gehe und ich verkacke irgendwo. Ich mache noch ein Themenfeld auf. Frauen mit Zyklus. Und ich rede von weiblichem Zyklus ohne hormonelle Verhütung. Tagesform. Wochenform, zyklusabhängig. Ich spiele in meiner Lutealphase und später auch in der Periode safe mehr Fehler auf der Bühne als in meiner Follikelphase. Nobody's talking about. Ich kann das bestätigen. Ich hätte das mal irgendwie feldstudienmäßig bei mir beobachten müssen. Aus dem Gefühl kann ich euch das sagen. Ich mache mehr Fehler in der Lutealphase, PMS-Phase Richtung Periode. Gerade was Finger angeht, als wenn ich in der Follikelphase bin oder in der Eisprungphase. Tagesform. Das haben Männer auch. Männer haben jetzt nicht so einen krassen Zyklus, aber Männer haben auch eine Form von Zyklus und auch eine Form von Tagesform. Habe ich mir am Abend davor die Kutte weggesoffen? Oder habe ich viel Sport gemacht? Ist mein Körper müde? Oder bin ich einfach müde, weil ich viel Stress habe? Bin ich ausgeschlafen, gehe auf die Bühne und mir geht's richtig gut, ich bin gut vorbereitet, mein Körper fühlt sich gut an, ich werde safe weniger Fehler machen, als wenn ich da völlig zerstört und zerrobt oben ankomme. Habe ich Medikamente intus? Jeglicher Art. Habe ich Beta-Blocker intus? Jetzt wird's lustig, weil Beta-Blocker nehmen die meisten Leute ja, um mit diesem Nervenwahnsinn, dem Lampenfieber umzugehen. Ja, ich kenne Leute, die durch die Beta-Blocker aber auch ein bisschen taub werden in den Fingern. Habe ich alles schon gehört. Gibt nämlich auch Nebenwirkungen von dem Zeug. Nur weil du Beta-Blocker nimmst, heißt das nicht, dass du weniger Fehler machst. Das ist kein Allheilmittel. Das reguliert die Emotionen runter. Man spürt weniger. Das ist so die Hauptpunkt, warum man das nimmt. Weil man eben dann auch die Nervosität, das Lampenfieber, diese starken Emotionen damit runterreguliert. Aber das heißt nicht, dass du plötzlich besser spielst. Also durch Placebo-Effekt vielleicht hat man das Gefühl. Aber ne, also es ist ja auch die Frage, wie geht es mir an dem Tag etc. Es sind so viele Faktoren, die daran ein, die dazu, ich muss den Satz anders anfangen. Es sind so viele Faktoren, die das beeinflussen, wie viel Fehler ich mache, ob ich Fehler mache etc. pp. Ob es grobe Schnitzer sind oder kleine Schnitzer. Und genau die Frage, die ich eben gestellt habe, jetzt schon mehrfach in dieser Folge, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich damit? Was passiert da in dir? Welche Glaubenssätze kommen da hoch? Kommt da sowas hoch wie, ja, ist ja klar, dass du das nicht kannst, ist ja klar, du hast nicht genug geübt, bla bla bla. Beobachte das doch mal. Und mach dir das, schreib dir das mal auf und lest dir die Sätze mal durch und dann checkst du, stimmt das eigentlich? Also ist das wirklich so? Also habe ich wirklich nicht genug gemacht? Bin ich nicht gut genug? Wo kommt das her? Das hat oft überhaupt nichts mit Flötespielen zu tun, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Das kommt meistens von viel früher. Na, wir werden irgendwann in der Leistungsgesellschaft auch darauf getrimmt, keine Fehler zu machen. Und das ist einfach riesen Bullshit. Das ist eine riesen Illusion. Wir machen Fehler. Wir machen im sozialen Umfeld Fehler. Wir gehen vielleicht mal über eine Grenze bei jemandem. Wir sagen was unpassend ist. Das passiert. Auch da wieder, auch das durfte ich lernen, weil bei mir ist tatsächlich dieses, ich darf keine Fehler machen, das hat sich bei mir vor allem im sozialen Bereich sehr, sehr verankert, dieses, ich darf nichts falsch machen. Aber auch das ist eine Illusion, das passiert. Es passiert nicht oft, aber es passiert mir, dass ich was sage, was vielleicht, wo ich jemandem auf die Füße trete. So, und dann ist auch da wieder die Sache, wie gehe ich damit um? Dass ich was falsch gemacht habe, dass ich vielleicht irgendwo einen Fehler auch im Beruflichen gemacht habe. Dass ich eine E-Mail nicht weitergeleitet habe oder dass ich jemanden in CC vergessen habe oder dass ich mich verplant habe, doppelt gebucht habe und was vergessen habe. Was ist auch immer, was man als Fehler so definiert. Das passiert. Die Frage ist nicht, ob es passiert, sondern wie ich damit umgehe. Und die Frage wurde mir ja gestellt. Ich hoffe, das wurde jetzt ein bisschen deutlicher, wie ich damit umgehe. Ich persönlich versuche nach einem Konzert vor allem meine Erfolge zu feiern und runterzugehen und sagen, das war richtig gut. Das habe ich richtig gut gemacht, mich selber zu feiern oder auch die Leute zu feiern, mit denen ich auf der Bühne bin. Jetzt auch, wenn ich ein Konzert dirigiere mit meinem Orchester, mein Orchester zu feiern, zu sagen, ey Leute, ihr habt das ultra gut gemacht. Natürlich waren da falsche Töne drin. Natürlich hat der ein oder andere sich verspielt. Natürlich hat der ein oder andere einen Einsatz verpennt. Ja, und? Was machen wir denn jetzt? Also ich kann das jetzt irgendwie ausanalysieren oder, und jetzt in dem Fall ja ein Laienorchester, ich kann gucken, okay, wie arbeite ich jetzt weiter mit denen? Wie kann ich die mehr stärken, dass sie sich sicherer fühlen? Da haben mir einige gespiegelt, dass sie sehr nervös waren und dass sie gemerkt haben, dass sie dann nicht mehr ganz ihre Finger unter Kontrolle haben. Ja, kenne ich. Kennen wir alle. So. Und da sind wir wieder. Das ist ein ganzheitlicher Aspekt. Aber was wäre ich für eine Dirigentin, wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, hier da war falsch, hier war falsch. Ja, das weiß doch jeder. Auch das so eine Sache im Unterrichten. Wenn ihr unterrichtet, ab einem gewissen Grad muss man Leute nicht auf ihre falschen Töne hinweisen oder auf ihre Fehler hinweisen. Ihr habt das selber gemerkt. Das habe ich immer so ich habe das so gehasst. Wenn mich Leute auf Fehler hingewiesen haben, ab einem gewissen Grad, wo ich ja alles selber merke. Das war bei mir schon relativ früh. Deswegen hat mich das, glaube ich, auch mit diesem Mann so aufgeregt. Ja, als ob ich das nicht gehört hätte, dass da Intonationsschwankungen drin waren. Und auch das weiß ich, dass das jetzt viele fühlen, die hier zuhören. Das ist auch nicht nur im angehenden Profi- und Profibereich so. Es gibt viele Semiprofessionelle und Laien, die ich kenne, die sehr, sehr gut hören, wenn sie falsche Töne spielen oder eine Stelle rhythmisch falsch ist. Ich rede nicht davon, wenn ihr unterrichtet bei Leuten, die safe nicht wissen, dass der Rhythmus jetzt falsch war, den sie gerade gespielt hat. Ich rede nicht von dem Level. Ich rede von dem Level, wo du weißt, sie haben das gehört. Ich gehe im Unterrichten dann auch immer hin und sage, merkst du selber. Hast du selber gehört. Und dann gehe ich aber auch hier wieder hin. Woran lag's? Was braucht die Person? Wie kann sie das verbessern? Welche Methoden kann sie anwenden, damit es nicht wieder passiert? Das ist mein Job als Lehrerin. Nicht darauf hinzuweisen, dass sie falsche Töne gespielt hat. Das ist nicht mein Job. ab dem Level ist es nicht mehr mein Job. Dann sage ich, hast du gehört, Tag 22. Dann nickt die Person, sage ich, fantastisch, was machen wir jetzt? Ja? So, dieses drauf hinweisen, wo ich mir so denke, warum? Also mir wurde das so oft, das ging mir so auf den Senkel. Ja, also da, ne, an der Stelle, da hast du schon, ja, ah, nee, habe ich nicht mitbekommen. Jetzt, wo du es sagst, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich da falsch gespielt habe. Nicht tun. Fangt nicht an, Leute dann noch so mit dem Finger drauf sind. Nee, guck mal, ich habe falsch den Ton gespielt. Ja, das ist unangenehm. Das ist für jeden unangenehm. Also gerade in so einem Lehrkraft-Schülerinnen-Schüler-Kontext finde ich es super unangenehm, ja. Und ich habe das halt auch erlebt. Ne? Das ist meine Lehrkraft. Ich mache denen jetzt heute rückblickend keinen Vorwurf. Es ging mir einfach nur tierisch auf die Eierstöcke. Und ist dann so, da hast du falsch gespielt. Ja, habe ich mitbekommen. Auch mein Prof, ganz oft im Unterricht, so hast du Cis gespielt in der Etüde. Ja, habe ich gehört. Ja, warum? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist ein C. Ja, habe ich mitbekommen. Habe ich gesehen, habe ich falsch gespielt. Ja, warum? Weiß ich nicht, ich habe mich verspielt. So, und ich wurde da halt auch sehr getrimmt. Meine ganze Klasse, wir gerade im künstlerischen in der künstlerischen Ausbildung, ne, wenn es dann darum geht, irgendwie fehlerfreie Orchesterstellen zu spielen, fehlerfreie Etüden zu spielen, da musste ich erstmal wieder rauskommen aus diesem Gedankenspektrum, weil es eine absolute Illusion. Und ich fange jetzt nicht an, das Orchestergame zu kritisieren. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu reden, wie bescheuert es ist, dass man irgendwie Menschen vorgaukelt, es gäbe eine perfekte Variante. Wie gesagt, ja, ich habe Orchesterstellen auch mit richtigen Tönen, mit nur richtigen Tönen gespielt. Dann hat aber irgendwas anderes gelitten. Und in der Regel habe ich dann irgendwann auch immer die richtigen Töne gespielt. Nur zu welchem Preis? Unter höchstem Druck, unter höchstem Leistungsdruck. Und bin nicht zusammengebrochen. Da gibt es Leute, die brechen drunter zusammen. Und dann heißt es, ja, wer das nicht halten kann, ist für den Job nicht gemacht. Ja, vielleicht ist das System einfach scheiße. Vielleicht sind nicht die Menschen das Problem, die unter dem Druck zusammenbrechen, sondern das System ist kacke. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Ja? Also zu erwarten, Perfektion zu erwarten, in Form von keine Fehler zu machen. Und aber zu wissen, dass es menschlich ist, dass wir Fehler machen. Und dass die passieren. Und dass es kleine Sachen sein können, die kein Mensch mitbekommt. Und selbst die Sachen, wo man glaubt, das hat jemand mitbekommen, kann ich euch sagen, 97% des Publikums kriegen es trotzdem nicht mit. Es sei denn, ich lasse es in meinem Gesicht sichtbar werden, auch da wieder zu lernen, the show must go on, dann passieren Fehler. Ich will das nicht in den Augen meiner Schülerinnen und Schüler sehen. Ich will das nicht in den Augen meiner Musikerinnen und Musiker im Orchester sehen. Ich will nicht, dass die das zeigen, dass sie gerade einen falschen Ton gespielt hat. Das kann ich, da kann ich auch gut unterrichten und begleiten, sagen, hey, du darfst es lernen, dann machst du halt einen falschen Ton. Auch das ist wieder eine Form von Umgang. Aber zeig's doch nicht im Gesicht. Dann kriegt es wirklich jeder mit, wenn du dann so die Stirn runzelst oder so, oh, so die Augen verdrehst. Ja, dann kriegen es die Leute mit. Die haben es zwar nicht gehört, aber die sehen dann, irgendwas ist gerade nicht richtig auf der Bühne. Und es ist egal, in welchen Bereich du gehst, im musikalischen, auch wenn du in ein Popkonzert gehst, Hip-Hop-Konzert, wo große, große Bühne, auch da passieren Fehler in der Lichttechnik, in der Tontechnik. Da passieren falsche, in der Choreografie Fehler. Das passieren überall Fehler. Und die Frage ist, gehe ich zu einem Konzert, um Fehler zu zählen? Nein. Aber die Leute, die auf der Bühne sind, machen sich unfassbaren Druck, weil sie keine Fehler machen wollen, um festzustellen, dass wir sie halt trotzdem machen. Und es ist einfach ein riesen Thema für viele. Oh Gott, ich habe mich verspielt. Sag ich, ja und? Oh, ich habe das so viel geübt. Ja, aber was passiert? Ist irgendwer umgefallen, tot? Liegt wer im Sterben? Nee. Entspannt euch mal alle. Wir sind keine Hirnchirurgen. So, wir machen Musik. So, kommt mal wieder alle klar auf euer Leben. So, wir machen Musik. Wir machen die Musik in der Regel, weil wir Bock darauf haben, weil wir Freude haben, weil wir Menschen berühren wollen, weil wir mit Menschen in Verbindung sein wollen und nicht um, guck mal, ich habe alle Töne richtig gespielt. Das ist nicht der Grund, warum ich auf die Bühne gehe. So. Dieses Mindset, was ich heute habe, dass ich damit heute so locker umgehe und sage, dann mache ich halt Fehler, dann ist es halt so, sorgt dafür, dass ich weniger Fehler mache. Das ist der Witz. Und das war ein langer Weg. Ich sage nicht, dass der Weg kurz war und leicht war, aber das war ein Weg, den ich gegangen bin. Weil ich irgendwann gemerkt habe, ich möchte mich nicht mehr darauf reduzieren, ob ich richtige Töne in der richtigen Reihenfolge spiele. Das ist nicht der Grund, warum ich Musik mache. Jetzt mal abgesehen von meinem Profi-Level, dass ich Profi bin und dass, wenn ich irgendwo mucke oder irgendwo eingeladen bin als Aushilfe oder irgendwo ein Konzert spiele, natürlich einen hohen Anspruch an mich habe. Das schließt sich auch nicht aus. Ich kann einen hohen Anspruch an mich haben und meine Bestleistung abliefern und gleichzeitig das Wissen haben, ich werde Fehler machen. Es werden mir Sachen passieren. Und I don't give a fuck. Und dann passieren mir sogar weniger. Und wenn sie mir passieren, dann gehe ich runter und sage, hey, okay. Schade. Und ich werde von einigen meiner Kolleginnen und Kollegen beneidet um dieses Mindset. Der Punkt ist nur, das ist nicht nur für mich gepachtet. An dieses Mindset kann man rankommen. Das ist viel Therapie, das ist viel innere Arbeit, das ist viel Selbsterfahrung nötig gewesen, dass ich heute hier sitze und diesen Podcast aufnehme und euch sage, don't give a fuck. Ja, ihr werdet Fehler machen. Ja, ihr werdet vielleicht sogar mal viele Fehler machen. Dann werdet ihr mal ein Konzert spielen, wo ihr nicht so viele Fehler macht. Die Frage ist, wie gehe ich damit später mit mir um? Wie neutral kann ich mir das danach angucken und sagen, okay, was ist da passiert? Wie kann ich das vermeiden, dass vielleicht beim nächsten Mal an der Stelle wieder sowas passiert? Was kann ich daraus lernen? Wir machen ja Fehler, um zu lernen. Und den Anspruch zu haben, auf der Bühne keine Fehler zu machen, ist ein Himmelfahrtskommando. Würde ich nicht tun. Habe ich lange versucht, ist nach hinten losgegangen. Hat mich psychisch nicht unbedingt auf eine höhere... höheres Level gebracht, hat mich eher runtergezogen. So, und sich hinzustellen und nach einem Konzert zu sagen, ey, das war richtig gut, ich habe mich richtig gut präsentiert, ich habe ein richtig schönes Stück gespielt, es hat mir richtig Freude gemacht, die Leute haben Freude gehabt, ich habe die berührt, ich habe sich darauf zu konzentrieren. Ich habe die Musik gefühlt, ich habe es gelebt, ich habe mich gut gefühlt auf der Bühne. Sich darauf zu fokussieren und nicht auf die 10 falschen Töne, die da waren. Das ist der Gamechanger. Worauf fokussierst du dich nach dem Auftritt? Auf die Fehler oder auf das, was geil war? Auf die 3.997 Richtigtöne oder auf die 3 falschen? Ich weiß, unser Gehirn funktioniert so. Ich weiß, es ist schwer und ich weiß es aber auch, es geht. Es ist eine bewusste Entscheidung, runterzugehen und zu sagen, Alter, ich habe das richtig gut gemacht. Ich klopfe mir mal auf die Schulter und in ein paar Tagen kann ich mir immer noch die Aufnahme anhören und dann merken, oh ja, okay, das üben wir nochmal. Und sich auch ein bisschen, das Ganze ein bisschen mit Humor zu nehmen. Wie gesagt, es ist nur ein Konzert. Wir haben nicht Mittel gegen Krebs erfunden. Ich habe nur Tschaikowski gespielt. Auf eine gute Art. Ich meine das nicht abwerten gegen Tschaikowski. Ich liebe Tschaikowski, aber es war nur Tschaikowski. Es war nur ein Konzert. Es ist alles nicht so wichtig. Und diese Leichtigkeit, die schwappt über. Diese Leichtigkeit spüre ich, wenn ich dirigiere bei meinen Leuten, die ich dirigiere. Diese Leichtigkeit spüre ich auch immer, wenn Menschen mit mir auf der Bühne stehen, im Kammermusikbereich, sagen, boah, Saskia, bist du immer so locker. Ich weiß, das war viel Arbeit. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Aber es geht. Und es macht so viel mehr Spaß. Und diesen Spaß habe ich ja jahrelang nicht gehabt im Studium. Da ging es ja nur um Anerkennung, Leistung, Noten, Benotung, Bewertung, Probespiel, Delfin, der durch die Feuerreifen springt. So habe ich mich lange gefühlt und das hat keinen Spaß gemacht. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ja, ich bin so gut geworden, auch deswegen, aber ich bin auch mit ein paar Schrammen seelisch da rausgegangen. Und da bin ich auch nicht alleine mit. Und auch das spreche ich ganz offen aus, dass ich über meine Studienzeit nach wie vor in meiner Therapie spreche. Weil da sind einfach ein paar Schrammen passiert. Und die meisten davon habe ich mir selber zugefügt. Weil ich keine Fehler machen wollte. Also, ist nicht gesund. Macht das nicht. So, das war jetzt länger, als ich geplant habe, aber egal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Schreibt mir sehr, sehr gerne, was das mit euch gemacht hat, mir zuzuhören, vielleicht irgendwas angeregt hat. Erkenntnisse daraus, schreibt die euch auf, nehmt es als Anlass für euch, sich da weiterzuentwickeln. Kein Mensch bleibt immer so, wie er ist. Und dieses Ich bin halt so ist Bullshit. Neuroplastizität sei Dank, wir können uns weiterentwickeln. Wir können uns immer weiterentwickeln, es ist nie zu spät. Und wir können auch jederzeit anfangen, uns bewusst dafür zu entscheiden, anders mit Fehlern umzugehen, als wir es die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre gemacht haben. Geht. Ist möglich. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Thank you.